Die Saison ist zwar vorbei, Schalke ist Meister geworden und aufgestiegen, aber natürlich ruht der See nie auf Schalke. Auf Schalke ist immer was los und deswegen gibt's von uns eine Folge heute mit sehr interessanten Themen. Wir gucken erstmal auf die Neuigkeiten rund um Schalke und dann beschäftigen wir uns eingehend mit der Mitgliederversammlung. Was ist da los? Was wird da erwartet am 18. Juli? Was sind so die Knackpunkte? Was sind die großen Themen? Das alles seht ihr jetzt bei einer neuen Folge von 1904 Inside Schalke. Viel Spaß!
1904 Inside Schalke, ein Podcast der WAZ.
So, zwei Wochen sollten ausreichen, um selbst den dicksten Kater auszukurieren. Das hoffen wir jedenfalls, dass euch das gelungen ist. Uns ist es das. Wir schreiben zwei Wochen nach der Meisterschaftsfeier, drei Wochen nach dem Aufstieg und wir sind wieder da. Der Schalke Talk mit allem, was rund um den Verein so passiert ist. Und das werden heute uns erzählen unser WAZ-Schalke-Experte Andi Ernst.
Glück auf.
Sinan Schalt, Redaktionsleiter der WAZ Gelsenkirchen.
Ja, moin und Glück auf.
Mein Name ist Matthias Heselmann, auch von der WAZ Gelsenkirchen und die 19.04 Minuten, die starten jetzt.
Bist du sicher mit dem Kater? Ist nämlich nicht vor drei Wochen aufgestiegen, vor vier Wochen aufgestiegen.
Ja, da kann man sich schon. Das war schon vor vier Wochen.
Schalke war schon zwei Wochen aufgestiegen.
Ich habe das Nürnberg-Spiel verdrängt.
Ja.
Verdrängt. Wie war nochmal das Ergebnis? Weiß ich nicht mehr.
Okay.
Du hast recht.
Schieß
ja,
los.
Genau. Ja, Kommentare kennt ihr ja bitte unten. Ja, in der Zeit, also auf Schalke passiert sowieso immer viel und insofern brauchen wir uns keine Mühe zu machen, dass wir die 19.04 Minuten vollkriegen. Zunächst mal eine ganz frische Nachricht. Schalke hat offenbar einen Neuzugang.
Ja, also ist heute Montag beim Medizincheck. Schalke bedient sich in der großen Spielermasse des überraschenden Zweitliga-Absteigers Fortuna Düsseldorf und holt einen Mittelfeldspieler. Satoshi Tanaka kostet durch den Abstieg nur 1 Million Euro. Die Ausstiegsklausel wäre bei Klassenerhalt der Düsseldorfer 10 Millionen Euro gewesen. Das ist also ein echter Schnapper, ein Spieler, der die Breite des Bundesliga-Kaders verstärken wird, ist sicherlich keiner, der für die Spitze gedacht ist. Es ist ja so, dass Frank Baumann und Matthias Tillmann und alle sagen ja immer, wir müssen uns für die Bundesliga in der Spitze und in der Breite verstärken und Tanaka ist sicherlich einer, der für die Breite wichtig ist, hat ein halbes Jahr in Düsseldorf gespielt, davor in Japan, also von ihm kann man jetzt sicherlich nicht verlangen, dass er direkt in der Bundesliga vorne wegmarschiert, aber bei der Ablösesumme und doch bei dem Talent, dass man, ist das einfach, das musst du machen. Mhm. Also wenn er sich für deinen Verein entscheidet, es kann auch viel mehr Interessenten, dann musst du es machen. Heute Montag war er beim Medizincheck und sollte da jetzt nichts bei diagnostiziert werden, was einem Transfer noch im Wege steht, dann wird er in Kürze den Vertrag unterzeichnen und ja, das wird dann Dienstag, würde ich jetzt mal schätzen, offiziell. Mhm. Zugang Nummer 1, Haken dran.
Genau, mit Drittliga, Düsseldorf, Drittligist muss man sich auch dran gewöhnen, hat ja Schalke ganz gute Erfahrungen gemacht, wenn man an Elfhausi denkt, der von Aachen kam und der sofort voll eingeschlagen ist, da hofft man wahrscheinlich jetzt auch drauf, ne, dass.
Ja, du darfst nicht vergessen, dass Bundesliga und zweite Bundesliga ist wirklich nochmal ein kleiner Unterschied. Und wie ich gerade gesagt habe, das ist halt ein zentraler Mittelfeldspieler. Noch hast du da halt wirklich Schallenberg und Elfhausi, die da auch erstmal gesetzt sein werden. Natürlich braucht Schalke für diese Position auch noch Verstärkungen. Natürlich ist immer noch nicht klar, ob Elfhausi wirklich in die Bundesliga geht. Er ist natürlich sehr begehrt. Ne? Einer wie er, der wirklich einer der Top-Spieler der zweiten Liga ist, jung, reißt so viele Kilometer ab. Natürlich gibt es viele Interessenten. Allerdings hat Schalke schon klar festgelegt, wir stehen nicht unter Verkaufsdruck. Also anders als vor einem Jahr kann Frank Baumann auch Spieler einkaufen, ohne dass vorher verkauft wurde. Und dementsprechend muss ein interessierter Verein da schon sehr viel Geld hinlegen, damit Schalke sich doch noch überlegt, Elfhausi abzugeben.
Ja.
Ja, und so ist da der aktuelle
Stand. Also ich will so viel keinesfalls wegreden. Ne? Ich würde mich sehr freuen, wenn er bleibt. Aber du bist halt in dieser Luxussituation, dass wenn du ihn verkaufen solltest, du wahrscheinlich mit einem einzigen Verkauf auch die Finanzierung weiterer Einkäufe schon gedeckelt hast und auch so relativ entspannt in den langen Sommer noch geht.
Klar, vor allem, wenn du daran denkst, wie wenig man vergleichsweise dafür bezahlt hat, ne? Als er aus Aachen kam. Also, ja. Das war Neuzugang Nummer 1. Wann ist mit Neuzugang Nummer 2, 3, 4 folgende zu rechnen?
Ja, Schalke fängt, das haben sie jetzt schon verkündet, am 3. und 4. Juli geht es mit dem Leistungstest weiter für die Spieler. Und das erste öffentliche Training ist am 5. Juli, ein Sonntag. Verzeihung, was zu trinken, bis hierhin bräuchte ich auch. Geht am 5.
Ich teile Brüder. Ja.
Also am 5. Juli ist das erste Training. Wir erinnern uns noch sehr gut an das erste Training vor einem Jahr. Da waren 3000 Leute, das war das erste von Miron Muslic. Und selten ist von einer Trainingseinheit, glaube ich, mehr Ruck ausgegangen als von dieser. Ne? Weil wir erinnern uns, das war eine ganz, ganz schwierige Zeit, die hinter Schalke lag, ein ganz schwieriges letztes Saisonspiel. Und das wirklich nur 3-4 Wochen später so eine, egal, das ist Vergangenheit und wir freuen uns jetzt, Stimmung aufkommt. Das war wirklich neu und dementsprechend ist so ein erstes Training, auch wenn auf dem Platz jetzt nicht viel passiert, außer ein paar Runden drehen, ein paar Bälle, die fliegen, aber es werden sehr viele Autogramme geschrieben werden, es werden Selfies gemacht und davon geht halt auch so eine Signalwirkung, das sollte man nicht unterschätzen.
Aber mit ziemlich großer Sicherheit wird da noch nicht der finale Kader stehen.
Der finale Kader wird da noch nicht stehen, aber es wird, denke ich mal, so ist meine Prognose, nicht bei diesem einen Zugang bleiben.
Das wollte ich gerade sagen,
genau. Da wird sich noch mehr tun auf beiden Seiten. Es gilt ja nach wie vor, dass Schalke sicherlich, und das hat Frank Baumann auch bestätigt, deutlich mehr Spiele abgeben wird, als holen wird, weil dafür ist der Kader aktuell noch viel zu groß.
Genau.
Also ich kann das auch, willst du, haben wir genug Zeit jetzt für, also sagen wir so, um das jetzt mal anzureißen, warum ist Schalkes Kader zu groß? Du hast 4 Spieler, die von Laien zurückkehren und die Schalke alle wieder loswerden will. Das sind Steve Nuth, Mauro Salazar, Ilis Amash und
wer ist der vierte?
Falsch erwischt hier.
Ja. Schreibst du in die Kommentare.
Wasinski, der aus der kommt. Und die will Schalke alle wieder loswerden. Das sind schon mal 4. Dann hast du sehr viele junge Spieler, die vielleicht in der Bundesliga nicht auf so viel Spielpraxis, Spielminuten kommen werden, die Schalke gerne verleihen möchte. Da hast du die Torhüter, 3. und 4. Torwart, davon soll einer verliehen werden. Dann Spieler wie Max Krüger beispielsweise, defensives Mittelfeld, ist in der 2. Liga fast gar nicht zum Zug gekommen. Der soll jetzt woanders Spielpraxis sammeln. Dann hast du noch Peter Remmer, dann hast du Mika Valentovic, die dann vielleicht auch den Verein temporär verlassen werden. Und dann hast du Spieler wie Finn Porath beispielsweise, der ist in der 2. Liga sehr begehrt. Einige Zweitligisten interessieren sich für ihn. Er hat ja wirklich viel Zweitliga-Erfahrung, ist mit Holstein Kiel aufgestiegen, ist mit Schalke aufgestiegen. Ein wirklich cooler Typ, auch für die Kabine. Variabel einsetzbar, links, rechts im Zentrum und sollte Schalke da eine ähnliche Ablösesumme einnehmen, wie sie für ihn bezahlt haben an Holstein Kiel, dann ist einer wie Finn Porath natürlich auch einer, der geht. Dann hast du Spieler wie Silla. Silla wollte 2 Transferperioden hintereinander weg. Wenn er es jetzt wieder will, dann und es bezahlt einer die Summe, ähnlich wie bei Elfausi, dann ist Schalke gesprächsbereit. Und so wird sich einiges auf der Abgangsseite mit Sicherheit.
Ja, zu tun haben die Jungs rund um Frank Baumann und Maximilian Lüftl jede Menge. Ne?
Es wird spannend, genau. Watz.de, da könnt ihr all dem folgen.
Es war jetzt doch ein bisschen ruhiger, was so Transfers anging, aber jetzt.
Ja, es ist aber auch noch relativ früh, ne? Gerade in einem Turniersommer, wenn jetzt die WM anfängt, also da verschiebt sich ja vieles nach hinten. Insbesondere dann, wenn du der Verein bist, der ehrlicherweise weniger Kohle hat als andere. Da musst du natürlich auf Transferbewegungen warten, die dann noch geschehen und die dann eine Kette von.
Das ist ja der viel zitierte Dominostein. Viele Vereine warten die Weltmeisterschaft ab. Wer verletzt sich da? Wer spielt sich in den Vordergrund? Und so weiter und so weiter. Und die großen Steine werden wohl erst nach dem WM-Finale kippen, sodass sich Schalke auch sicherlich danach noch mal verstärken wird, dass sich der Kader dann noch mal verändern wird. Und dass wir dann auch, selbst wenn Schalke im Trainingslager ist, also ab 19. Juli bis 26. Juli ist das Trainingslager, selbst dann wird Schalke noch den finalen Kader nicht
zusammen haben. Es sind eben halt auch noch 6 Wochen über den Daumen gepeilt bis zum ersten Pflichtspiel und das steht seit dem Wochenende fest. Der FC Schalke 04 muss in den Osten.
Ich glaube, es gibt keinen Schalker, der nicht vor der Auslosung saß und gesagt hat, bitte keine weite Fahrt. Ich saß da auch so und habe gesagt, boah, bitte nicht irgendwie Lok Leipzig oder wo waren wir noch? FC 08 Villingen in Schwenningen, unten im Schwarzwald. Das war auch eine schöne Tour, aber die war auch schön weit.
Halle ist so mittelweit weg, ne?
Dann hat man so gedacht, so ja, oh, vielleicht Düsseldorf, so vielleicht Essen, vielleicht, das hätten wir alles genommen, aber Hallescher FC ist halt schon wieder eine richtige Tour. Sportlich muss man sagen, Regionalliga, Vierter geworden. Und man kann das schon so ein bisschen mit Lok Leipzig vergleichen, sportlich. Das war auch ein Regionalligist, der Tabellenerster geworden war, in der Relegation zur dritten Liga gescheitert ist. Dazu hat Schalke vorher in dieser Sommerpause ein Testspiel in der Vorbereitung in Aue, Erzgebirge Aue. Das ist auch ein Regionalligist, sodass du die Spielstärke, die wird Schalke jetzt, glaube ich, nicht so sehr überraschen. Du fährst als Favorit dahin, als Bundesligist dahin. Weiterkommen ist Pflicht. Es wäre auch schwieriger gegangen, muss man sagen. Am 19.7. Genau. Es wären auch schwierigere Lose drin gewesen. Ja. Es waren etliche Drittligisten drin. Es waren sogar vier Zweitligisten im Topf, glaube ich. Braunschweig, das wäre möglich gewesen. Beispielsweise Greuther Fürth wäre möglich gewesen. Auswärts, das wäre richtig schwierig geworden. Und so hast du dann einen Regionalligisten. Das ist schwierig, aber lösbar, wenn wir ehrlich sind. Und zweite Runde gibt dann auch noch mal ein paar hunderttausend Euro, wird dem der Vereinskasse auch gut tun. Und vielleicht geht es ja diesmal weiter. Zuletzt, ich habe das mal ausgerechnet, war es fünfmal hintereinander die zweite Runde. Ja. Aber in der ewigen Tabelle des DFB-Pokals ist Schalke was?
Zweiter.
Zweiter hinter Bayern München, ja.
Danach wäre da Bremen, würde ich tippen. Aber
ich glaube schon.
Ja. Gut. Egal, verlieren wir uns nicht in solchen Details. Noch eine Nachricht, die jetzt auch relativ frisch ist, die betrifft dann eher die monetäre Front. Schalke hat einen neuen Ärmelsponsor. Und kannst du den Namen aussprechen?
Ist ihm gerade wieder gefallen.
Ja. Block. Ist mir nicht. Ja, ja.
Blockleder.
Blockleder. Ist auf jeden Fall eine schwedische Firma, die Arbeitskleidung herstellt, die auch mal schmutzig werden kann. So, die Kollegen von Sportbild haben dazu geschrieben, es passt ja zum Malocha-Image.
Die also, zahlen jedenfalls nicht schlecht.
Sagen wir so, das Trikot ist damit komplett. Der Trikotsponsor ist ja klar, Bäumer Group, 3-Jahres-Vertrag und der Ärmelsponsor hat jetzt auch für 3 Jahre unterschrieben. Es gibt netto etwas über 2 Millionen Euro, so wie ich weiß. Damit deutlich mehr als die Hegmanns-Gruppe bezahlt hat, aber Hegmanns bleibt dem Verein extrem verbunden. Die Hegmanns-Gruppe wird Hauptsponsor und Trikotsponsor der Knappenschmiede, was auch sehr wichtig für die Knappenschmiede ist. Und Stefan Hegmanns.
Aufsichtsrat.
Sitzt im
Aufsichtsrat. Grandiose
im Aufsichtsrat.
Überleitung, denn das ist ja quasi unser nächstes Thema, was wir auf unserer akribisch vorher ausgeplanten Liste.
Ja, so wie das hier noch Zettel da liegen, das habe ich also auch noch nie gesehen.
Ja, das stimmt.
Genau, die Mitgliederversammlung. Ich würde mal JV sagen, stimmt aber nicht, ist eine Mitgliederversammlung. Ja. Die wirft ja praktisch ihre Schatten voraus. Die ist am 18. Juli, haben wir vorhin festgestellt, 18.07., erstes Ferienwochenende. Also stimmungsmäßig müsste man ja sagen, man dürfte da ja auf Wolke 7 schweben. Also was soll?
Ja. So, genau. Wir sind gewohnt aus den vergangenen Jahren immer, wenn die Saison harmonisch gelaufen ist, war eigentlich auch die Mitgliederversammlung harmonisch.
Also man lässt einmal Mannschaft und Trainer auflaufen und
Das heißt, da sind jetzt auch nicht so viele Leute gekommen, so weil war ja erfolgreich. Wir erinnern uns an die Mitgliederversammlung nach dem Abstieg sogar. Nach dem Abstieg in die zweite Liga, da ist die Rückrunde ja so sehr erfolgreich gelaufen. Da war Sommer, wir waren 3.200 Mitglieder da und Axel Hefer und Holger Brauner hatten keinen Gegenkandidaten. Es war eigentlich auch alles sehr harmonisch. Und seitdem ging es harmonisch weiter, aber in diesem Jahr könnte das,
ja, das ein bisschen anders werden. Das könnte und das wird wahrscheinlich auch anders sein. Aber ich würde dafür muss man, um das alles zu verstehen, muss man, glaube ich, einen Schritt erstmal zurückgehen. Ne? Es stehen wie immer natürlich 2 Aufsichtsratsposten, müssen wieder gewählt werden. Zu den einzelnen Kandidaten kommen wir gleich noch. Aber deswegen will ich nochmal einen Schritt zurückgehen. Das Ganze fängt ja jetzt schon vor ein paar Wochen an, als dann bekannt wurde und klar wurde, dass einer von 6 Bewerbern für diese 2 Posten eben Mike Büskens ist und der vom Wahlausschuss eben nicht durchgelassen wurde. Da fängt ja gewissermaßen schon so eine Vorgeschichte für diese MV an. Ich will halt gar nicht werten, der Wahlausschuss wird sicherlich seine Kriterien angelegt haben und er muss sich ja auch nicht erklären, warum.
Also die erfährt man nicht, die Kriterien, ne? Und die Gründe.
Nein, der Wahlausschuss muss sich nicht erklären, warum er die Entscheidung so trifft, wie er trifft. festzuhalten bleibt erstmal rein faktisch. Ne? Mit Mike Büskens lässt du natürlich erstmal jemanden nicht durch, der Schalke im Herzen trägt. Da brauchen wir nicht drüber reden. Der Ahnung vom Fußball hat. Auch darüber braucht man, glaube ich, nicht lange reden. Der diese Symbiose Gelsenkirchen und Schalke und Schalke und Gelsenkirchen und was bedeutet das für die Menschen, auch verstanden hat, wie kaum ein Zweiter am Bergerfeld. Das heißt, auch wenn sich der Wahlausschuss nicht erklären muss, so mich persönlich ganz interessiert schon irgendwie brennend, was hat denn jetzt gegen Mike gesprochen, gegen Bujo gesprochen? Ist aber so. Fakt ist, Bujo wurde nicht zugelassen. Stattdessen, Andi hat gerade schon zwei Namen genannt, nämlich Axel Hefer.
Genau, und Axel Hefer, der Aufsichtsratsvorsitzende, steht zur Wiederwahl, ebenso wie Holger Brauner. Und zur Wahl stehen außerdem Michael Esken, meine Stimme versagt heute ein bisschen, Michael Esken und Malte Stuckmann.
Genau.
Michael Esken ist, glaube ich, Präsident und Vorsitzender der Gemeindeprüfungsanstalt. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Malte Stuckmann, kein Unbekannter auf Schalke, weil sein Vater ist, glaube ich, immer noch Mitglied des Ehrenpräsidiums, richtig?
Jo.
Und war auch kein CDU, Unbekannter in Gelsenkirchen.
CDU-Oberbürgermeisterkandidat und ist, glaube ich, relativ knapp nur gescheitert.
Genau, ist in die Stichwahl gekommen. Hat,
2020.
2020 damals gegen Karim Welge. Auch also engagierter Lokalpatriot, der ein großes Netzwerk hat, der Schalke versteht und beide CDU, der Esken war auch Bürgermeister in, das hatte ich mir, muss ich mir tatsächlich aufschreiben, in Hemer und in Verl, genau. Und dem gegenüber gewissermaßen stehen halt die Amtsinhaber Holger Brauner und Axel Hefer, die beide so auch im eher aus dem Nordkurvenkosmos kommen, ne? Die also Holger Brauner als Mitglied und Vertreter des Supporters-Clubs quasi und Axel Hefer auch im Grunde aus dem Dunstkreis der organisierten Fanszene in der Nordkurve gewissermaßen. Insofern kann man das schon so als Gegenkandidaturen durchaus verstehen, würde ich sagen. Ne? Und das Ganze bekommt ja noch sehr viel mehr Brisanz durch einen Antrag für die Mitgliederversammlung, den der Vorsänger der UGE gestellt hatte.
UGE gleich Ultras Gelsenkirchen.
Genau.
Und in diesem Antrag geht es darum, also für alle, die nicht im Schalker Kosmos sind und unseren Talk gucken, ist es echt ein bisschen kompliziert zu erklären. Der Aufsichtsrat ist zusammengesetzt aus 11 Personen. Es gibt 6 gewählte Mitglieder und die anderen 5 setzen sich aus verschiedenen Komponenten zusammen. Unter anderem gibt es einen Fanvertreter. Und diesen Fanvertreter besetzt der sogenannte Schalker Fanclubverband, SFCV. In diesem Fanclubverband sind die Fanclubs organisiert, beziehungsweise eine überwältigende Mehrheit. 869.000 Mitglieder in sich vereint, also von Fanclubs.
Genau.
Und 25.000 Vereinsmitglieder sind in diesem SFCV vereint. Und dieser Antrag der Ultras Gelsenkirchen geht in die Richtung, dass der Vorsänger der Ultras sagt, die Fanszene des FC Schalke, denn die Ultras sind beispielsweise nicht Teil des SFCV, sie sind ausgetreten. Dass die Fanszene des FC Schalke sich so weiterentwickelt hat und so viel diverser geworden ist, dass es altmodisch ist, dass der SFCV im Alleingang diesen Platz besetzt, sondern dass ein Gremium zu bilden ist aus verschiedenen Gruppierungen, SFCV, Ultras Gelsenkirchen, Hugos, Fan-Initiative, genau. Supporters. So, und dass daraus der Fanvertreter gewählt wird. So, das ist ein Antrag auf Satzungsänderung, der zur Wahl steht und der schon jetzt innerhalb dieser Fankreise für extrem viel Aufsehen sorgt, unter anderem bei der Mitgliederversammlung des SFCV, genau, die stattgefunden hat.
Gerade beim SFCV sorgt das tatsächlich für enorm Temperatur, weil die aus ihrer Sicht natürlich argumentieren, naja, wir haben in unseren Reihen oder unter unseren Mitgliedern 25.000 Clubmitglieder, also Mitglieder des
Vereins. Nur Clubmitglieder, nicht Fanclubmitglieder, sondern genau, tatsächlich des Vereins Schalke-Mitglieder.
Schalke-Mitglieder, ja. Und die anderen Organisationen, die für sich auch jetzt das Recht beanspruchen oder beanspruchen wollen, zu sagen, wir wollen bei dem kooptierten Fanvertreter-Mitglied im Aufsichtsrat mitentscheiden, bringen natürlich im Vergleich dazu sehr viel weniger, vielleicht in Summe etwa 2.000 auf die Waagschale. Und der Antrag, der geht so ein bisschen ins, ja, ähnelt so ein bisschen dem amerikanischen Wahlmännersystem. Ne? Da kann ein Bundesstaat irgendwie 8 Millionen Wähler haben und ein anderer nur 1,5 Millionen, aber die Stimmen zählen am Ende gleich oder werden nicht richtig aufgewogen. Und dagegen verwehrt sich der SFCV vehement auch tatsächlich. Also da ist richtig Stimmung drin. Die sagen, das sehen wir so nicht ein. Und deswegen motivieren sie, so will ich es mal formulieren, die Mitglieder, die wahlberechtigten Mitglieder im SFCV auch zu dieser Mitgliederversammlung am 18. Juli zu kommen. Also da hinter den Kulissen laufen da viele Aktionen, um möglichst viele Menschen dahin zu kriegen, um mindestens diesen Antrag halt ja abzuschmettern aus SFCV-Sicht.
Das war ja ein bisschen bei den letzten MVs auch immer das große Thema, ne? Dass natürlich so ein bisschen auch darüber geklagt wurde, naja, jetzt waren die in den letzten Jahren auch immer im Herbst, ja, an einem kalten Samstag im November gerne mal, ja, und natürlich wohnen viele Schalke-Fans auch nicht in Gelsenkirchen oder Umkreis, ja, sondern müssen teilweise große Wege auf sich nehmen. Und da war ja auch die Diskussion, macht man das jetzt vor Ort oder macht man das online, digital, dass da mehr Leute von zu Hause aus,
ja, die darüber haben wir auch schon mehrfach gesprochen. Also dafür müsste halt auch eine Mehrheit kommen. Also der Antrag müsste gestellt werden und der müsste dann bei der Mitgliederversammlung vor Ort entsprechend positiv beschieden werden, sodass das in Zukunft beispielsweise auch digital geht. Ich habe mich heute auch nochmal bewusst nochmal informiert. Tatsächlich ist es so, dass zur Mitgliederversammlung vom FC Schalke 04 seitdem sehr viel weniger Menschen kommen, seitdem der Verein nicht mehr irgendwelche Vorteile an diesem Tag geben darf. Also früher, es ist schon ein paar Jahre her, aber früher konntest du da zum Beispiel... Da
gab es Karten und so, ne?
Erst da gab es Karten,
genau,
oder Trikot für 5 Euro weniger, genau, oder weiß ja gar nicht. Das dürfen die nicht mehr, das war...
Genau, es gab einen Antrag vor 2, 3, 4 Jahren, der durchgegangen ist und seitdem darf Schalke das nicht mehr. Da, ja, gab es auch... da gab es doch ein Status Quo-Konzert mal irgendwann, glaube ich, ne? Also das war mehr oder weniger eine Mitgliederversammlungs-Happening und jetzt nicht wirklich eine reine Versammlung. Und das darf Schalke jetzt nicht mehr, seitdem kommen in der Tat weniger.
Genau, Leute. Seitdem kommen in der Tat eben weniger und meistens dann eben die Engagierteren, ne? Es ist ja jedem, steht ja jedem zu, selbst zu kommen und dann entsprechend für seine Ziele zu votieren und die Engagierteren sind dann meist dann halt auch aus diesem Kreis, nämlich Ultras, Supporters, Fan-Inni, Block-I und so. Also da ist ordentlich Stimmung drin.
Ja, weil es gibt ja dann noch ein Thema, der SFCV hat ja einen Kooperationsvertrag mit dem Verein.
Es sind sogar 2. Ja.
So, da geht's dann um Verteilung von Tickets beispielsweise und so weiter, ne? Die sind halt noch nicht verlängert. Das ist auch noch was auch noch im Hintergrund schwelt, warum der SFCV gerade so ein bisschen wütend ist. Und in den vergangenen Jahren, das kann man an den Mitgliederzahlen oder an den Teilnehmerzahlen ablesen, war der SFCV jetzt nicht übermäßig vertreten bei dieser Mitgliederversammlung, sagen wir mal. Und wer 25.000 Vereinsmitglieder bei sich vereint und dann wirklich ein Aufruf mal gehört wird, der zeigt, was da theoretisch für ein Potenzial hinterstünde. Ja. Sehr viel Konjunktiv.
Also da vielleicht noch mal so ein bisschen in die Details rein. Ich muss aber vorwegschießen, ich kenne da jetzt nur eine Perspektive, was das Ticketkontingent quasi angeht, beziehungsweise die Änderung, die der Club, die Schalke 04, gerne vornehmen möchte an dem Vertrag. Da geht es, wenn es denn stimmt, darum, dass dem SFCV bei Heimspielen, die kriegen wohl, glaube ich, so etwa eine vierstellige Zahl von Tickets, die sie dann unter ihren Mitgliedern nach welchem System auch immer verteilen können. Und bei Heimspielen sollen da wohl ein paar wenige hundert Nordkurvenkarten rausgenommen werden aus diesem Kontingent, weil man die Nordkurve gerne auch für Leute öffnen möchte unter 25, unter 27. Das hat man wohl als Club immer wieder gespiegelt bekommen, dass da Leute nicht rankommen, an Tickets nicht rankommen, die sie auch bezahlen können und wollen und diese Stimmung Nordkurve miterleben wollen. Und da überlegt man sich offenbar so ein Modell und will diese Tickets dann quasi beim SFCV so ein bisschen abgreifen. Und dann gibt es ja noch ein zweites Thema, da geht es um die Finanzierung des SFCV. Der Verband bekommt von Schalke 04 Geld für seine Verbandsarbeit auch und Schalke möchte in Zukunft da aber zumindest bei der Hälfte des Geldes mitreden und sagen, wir wollen die originäre Arbeit vor Ort bei den jeweiligen Bezirken, heißt es, glaube ich, beim SFCV, stärken und da dann mitentscheiden, was mit dem Geld passiert und es nicht nur dem Verband zu geben. Also all das hat so eine gewisse Thermik und so eine gewisse Emotionalität, die vor ein paar Tagen auch dazu geführt hat, dass der SFCV sein kooptiertes Mitglied im Aufsichtsrat mal eben
einfach ausgewechselt hat. Das ist nicht mehr Michael Riedmüller, sondern Melanie Ilburger, die Vorsitzende, ja, des SFCV.
Genau, dem Riedmüller hat man halt zu viel Ultrasnähe offenbar nachgesagt. Und also ich bin gespannt, wie viele Menschen am Ende tatsächlich zu dem 18. Heimspiel kommen.
Wird ja dann schon mal von vornherein so ein kleiner Fingerzeig sein, in welche Richtung das geht. Ne? Da kann man ja schon mal an den Leuten abschätzen, an der Zahl der Leute abschätzen, die da sind, wie die laufen wird.
Ja, definitiv. Und dann kommen wir jetzt nochmal einen Schritt zurück. Und ich glaube, auch ich habe keine Glaskugel, aber ich glaube, die Zahl der Menschen, die kommt, die ist dann auch wirklich ausschlaggebend, nicht nur eben für diesen Antrag, sondern indirekt verbunden damit auch mit der Aufsichtsratswahl selbst. Ne?
Und worüber wir gar nicht gesprochen haben, was noch der dritte brisante Punkt ist, steht ja auch noch Clemens Tönnies zur Wahl. Ne?
Fürs
Ehrenpräsidium. Nein, nicht für den Aufsichtsrat.
Die Hälfte unserer Zuschauer kriegen gerade einen Herzinfarkt.
Fürs Ehrenpräsidium, aber das ist ja noch ein brisanter Punkt, auf den wir gar nicht eingegangen sind, der auch bei dieser Mitgliederversammlung.
Ich will es nicht abwürgen, aber wir sind natürlich so weit über der Zeit, über den eigentlichen 19:04 Minuten. Deswegen würde ich fast mal vorschlagen, vertagen wir das Thema Clemens Tönnies mal auf eine der nächsten Folgen des Schalke Talks. Wir werden natürlich spätestens nach der MV vor Ort sein, hier da sein und drüber berichten.
Wahrscheinlich schon früher.
Wahrscheinlich schon früher, genau. Deswegen
Es wird jetzt wieder mehr passieren, was Transfers angeht.
Bis dahin ist ja noch Trainingsauftakt, das werden wir auch behandeln. Also
machen wir alles.
Ein Hinweis noch, auch das ist steht nicht so nicht ganz in trockenen Tüchern, aber das Thema MV und Aufsichtsratswahl und Aufsichtsratskandidaten werden wir natürlich aber auch unabhängig vom Talk weiterhin begleiten. Andi wird sehr wahrscheinlich alle vier Kandidaten nochmal interviewen.
Genau, das ist zumindest der Plan. Und gibt es alles auf watz.de/s04. Und dann hoffentlich mit ein bisschen mehr Stimme.
Du musst ja nur tippen, Andi. Die Finger sind ja auch käsig. Gut, das war's. Es ist viel länger geworden, als ich dachte. Ja. Und meine alte Sorge vorm Talk, gerade wenn es kein Spieltag ist, haben wir genug Stoff, ist natürlich wieder wie immer Quatsch gewesen, weil auf Schalke hört der Stoff nie auf, da zu sein. Denkt euch dabei, was ihr wollt. Wir wünschen euch eine schöne Zeit. Hoffentlich wird das Wetter besser. Und bleibt uns treu, folgt uns, abonniert uns auf Spotify und auf allen anderen Podcast-Plattformen. Und bis dahin sagen wir Glück auf.
Glück
Tschüss
auf.
Und Glück auf.
19:04 Inside Schalke ist ein Format der Westdeutschen Allgemeinzeitung. Schnitt, Funke, Foto und Video. Folgt uns auf YouTube und eurer liebsten Podcast-Plattform, dann verpasst ihr keine Folge. Wir freuen uns auch immer über euer Feedback. Alle Kontakte findet ihr in der Beschreibung. Und alle Fußball-News gibt es täglich auf watz.de/sport.